Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Marja Elmenreich. So ruhig, so romantisch wie Franz Liszt Anfang der 1860er Jahre den Wald rauschen ließ, so steht es heute nirgendwo auf der Welt mehr um die Bäume. Der Wald brennt lichterloh, er wird hemmungslos gerodet und zerstört. Das ist ein Thema in dieser Ausgabe von Kultur heute. Außerdem schauen wir uns die Waldkunst von Eva Jospin an. Die Französin stellt nämlich aus Pappe beeindruckende Waldlandschaften her. Und von der Pappe ist es nicht weit bis zum Papier. Zu Beginn soll es nämlich um das Buch und ums Lesen gehen. Viele Leser verschlingen Bücher, sie fressen Romane und inhalieren Bestseller. Sicherlich nicht ohne Grund greifen wir auf Verben der Nahrungsaufnahme zurück. Die Lektüre als unbedingtes Lebensmittel, als Überlebensmittel quasi. So hat es auch Franz Kafka einmal in einem Tagebuch formuliert. Zweifellos ist in mir die Gier nach Büchern. Was große Gier und Hunger stillen kann, das kann auch gezielt eingesetzt werden, um zu heilen, zu trösten, anzuregen oder zu beruhigen. Die sogenannte Bibliotherapie macht sich die Kraft des geschriebenen Wortes zu eigen. In den USA und Skandinavien bereits weit verbreitet, wird diese literarische Kreativtherapie auch immer gebräuchlicher bei uns. Und die Bibliotherapie soll heute Thema sein in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Denn wir wollen fragen, welche Veränderungen kann die richtige Lektüre im Seelenleben herbeiführen? Mit Alexander Wilhelm habe ich vor der Sendung über Bibliotherapie gesprochen. Er führt in Dortmund eine Praxis für Sprach- und Psychotherapie, wendet die Bibliotherapie im Rahmen seiner Arbeit an. Außerdem war er viele Jahre in der Ausbildung von Bibliotherapeutinnen und Therapeuten tätig. Herr Wilhelm, habe ich das gerade richtig beschrieben? Die Kraft des geschriebenen und gelesenen Wortes macht sich die Bibliotherapie zu eigen? Oder wie würden Sie es mit Ihren Worten sagen?
Bibliotherapie, darunter verstehen wir die Arbeit mit Texten anderer, Wörtern anderer oder nur Sätzen anderer. Demgegenüber die Poesietherapie, wo ich mit dem eigenen Schreiben arbeite. Wenn ich jetzt so sage Therapie, ist es ganz wichtig, dass wir aber auch sehen, es ist nicht nur der heilkundlich-klinische Bereich, den wir damit meinen, sondern im Verständnis der alten Griechen, dienen, pflegen, heilen, therapeuern. Und damit ist es ein ganz weiter Begriff, der nicht zuletzt ja auch die Gesunderhaltung des Menschen zum Inhalt hat.
Also könnte man daraus ableiten, Lesen ist an sich schon mal gut für die seelische Gesundheit?
Lesen ist an sich hervorragend für die seelische Gesundheit. Warum lesen wir? Einerseits natürlich, um unser Wissen zu erweitern. Dann aber auch, um Anregungen zu bekommen. Wir brauchen ja manchmal so einen Anstoß, auch vielleicht was anderes auszuprobieren. Oder auch diese Ermutigung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die ganze Literatur nehmen, wo Betroffene, seien sie an Krebs erkrankt oder anderen schweren Erkrankungen, wo sie ihren Leidensweg, aber auch den Ausgang ihrer Krankheitsgeschichte dann beschrieben haben, was ja dann auch für die, die ein ähnliches Schicksal ereilt hat, auch eine gewisse Solidarität hervorruft. Das Gefühl, mir geht es nicht alleine so, da gibt es auch andere Menschen, denen ist es so gegangen und da hat es auch ein gutes Ende genommen und dann schöpfe ich Hoffnung. Und dann lesen wir natürlich auch noch, einfach um zu entspannen. All dem aber gemeinsam ist, ich gewinne Abstand zu meiner jetzigen Situation.
Suchen Sie sozusagen was Ähnliches aus? Jemand kommt mit einer Depression zu Ihnen, Sie behandeln die Person und suchen dann auch einen Text aus, der sozusagen nahe vom Krankheitsbild an dem des Patienten ist? Oder gilt es da auf jeden Einzelnen sehr speziell und sehr individuell einzugehen und man kann gar nicht so eine Faustregel ableiten?
Ich kenne viele Bücher, wo Literatur empfohlen wird bei den und den Beschwerden oder den und den Problemen. Ich persönlich habe in über 30 Jahren die Erfahrung gemacht, das ist gar nicht das, was die Menschen brauchen. Denn jeder und jede von uns hat andere Leseerfahrungen, hat aber auch andere Lebenserfahrungen. Uns geht darum, erstmal zu wissen, was ist derjenige oder diejenige gewohnt zu lesen. Wenn ich zum Beispiel dran denke, ich hatte vor Jahren eine ältere Dame, die kam zu mir und sie hatte als einzige Leseerfahrung diese, meine Schwiegermutter würde sie sagen, die Rumänschen, diese Groschenromane. Und dann habe ich gesagt, ja okay, damit können wir arbeiten, das ist gar kein Thema. Und habe selbst einige dieser Romane gelesen und habe gemerkt, die haben ganz große Ähnlichkeit zum Beispiel zu Märchen, weil sie haben ein Problem, das muss bewältigt werden und es hat ein gutes Ende.
Also macht es gar nicht so einen großen Unterschied, ob jemand jetzt die hohe Hochliteratur liest oder eben das Romänische, wie Sie gerade gesagt haben. Es gilt aber trotzdem, etwas Ähnliches zu zeigen oder womöglich auch mal einen ganzen Alternativvorschlag. Also wenn jemand eben vielleicht etwas schwermütig zu Ihnen kommt, ein Buch zu präsentieren, in dem jemand gezeigt wird, der in einem ganz anderen Leben mit einer ganz anderen Verfassung unterwegs ist.
Es geht darum, was will ich erreichen in der gemeinsamen Arbeit? Also möchte der Klient oder die Klientin einen neuen Weg beschreiten oder geht es darum, überhaupt erstmal zu stabilisieren? Und bei neuen Wegen kann man auch mal provozieren mit Literatur. Ich muss daran denken, ich hatte vor vielen Jahren einen Vortrag gehalten bei der Onkologischen Gesellschaft und es war sonntagmorgens um 9 Uhr. Der Kongress ging schon 4 Tage und alle kamen, wenn sie überhaupt kamen, kamen dahin völlig verschlafen. Und ich habe meinen Vortrag mit dem Gedicht von Ringelnatz angefangen, ich bin so knallvergnügt erwacht.
Also eine Provokation, eine Irritation.
Es war Irritation, Provokation, aber alle, die anwesend waren, waren am Lachen und schon hatte ich die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Thema. Und letztendlich so ähnlich ist es in der Einzelarbeit. Wobei grundsätzlich gilt ja, wir hören das in einem Satz oder in einer Geschichte oder einem Gedicht, was wir brauchen. Das heißt, was es in uns anklingt. Es geht nicht darum, wenn ich mit jemandem arbeite, was hat sich vielleicht der Dichter, die Dichterin dabei gedacht. Es geht darum, was bewirkt der Text bei dem Betreffenden, mit dem ich arbeite.
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? Sie geben Hausaufgaben auf, Sie sind mit einer Patientin, einem Patienten im Gespräch und sagen, na, vielleicht schauen Sie sich das Buch mal an und wir sprechen da nächste Woche drüber oder lesen Sie gemeinsam in der Therapiesitzung. Wie läuft das ab?
In der Regel ist es so, dass ich Empfehlungen nur für ganz kurze Texte gebe und nach Möglichkeit die kurzen Texte auch in der Therapie mit einbinde. Es geht ja, wenn Sie so wollen, ist es ja der Text Mittel zum Zweck. Ich möchte ja eigentlich den Menschen unterstützen, stärken damit. Das heißt, das Ganze ist ja auch mit Emotionen verbunden. Und um diese Emotionen auch damit umgehen zu können, vielleicht auch auffangen zu können, darum geht es ja dann eben auch, weshalb ich dann auch lieber das in der Therapie mache und vielleicht dann im Anschluss daran noch was an Lesevorschlag mache oder Empfehlung gebe.
Sie haben gerade die Frau erwähnt, die die Groschenromane liest. Stelle ich mir vor, Sie haben einen Patienten, der so überhaupt nicht liest. Kommen Sie mit dem irgendwie bei der Bibliotherapie auch vorwärts oder hilft das vielleicht nicht in jedem Fall?
Ich kann damit nicht jeden heilen und möchte auch nicht jeden damit heilen, sondern es geht einfach darum, wer einen Zugang zu Texten hat. Und ich sage bewusst nicht Literatur, sondern zu Texten. Der hat da mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, damit zu arbeiten, auch an sich zu arbeiten, auch vielleicht damit allein an sich zu arbeiten und sich gerade auch mal Texten zu stellen. Ich denke da an Gedichte auch, wo er oder sie sich vielleicht bisher gar nicht so rangemacht haben. Denn wir haben ja auch so ein ganz gesundes Empfinden im Hinblick darauf, was tut uns gut, was stärkt uns. Sie kennen das wahrscheinlich auch, wenn wir irgendwie was brauchen, wir sind irritiert oder haben eine schwierige Entscheidung vor uns und plötzlich fällt uns ein Buch auf oder es fällt uns ein Gedicht auf. Also mir ist es vor vielen, vielen Jahren so gegangen, da war durch Krankenkassenreformen, war meine Praxis für 3 Monate in Gefahr, überhaupt nicht mehr weiter zu existieren und ich bin einfach auf das Gedicht Stufen von Hermann Hesse gestoßen. Ich hatte das vorher schon gekannt, ja, aber da hat es plötzlich gezündet.
Ein einzelnes Wort, ein einzelnes Bild?
Ja,
reicht das?
Es war einfach dieses, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ich dachte, ja, im Notfall fängst du neu an. Dieses Ermutigen war in dem Fall mein Thema und nicht zu resignieren. So kenne ich eigentlich sehr häufig bei Klientinnen und Klienten, dass sie irgendwie einen Umbruch im Leben haben und die Literatur ihnen hilft, egal ob die hohe Literatur oder die Romanchen oder Gedichte, ihnen helfen, diese Situation zu meistern, weil es etwas Kontinuierliches ist.
Sie haben es am eigenen Leib erfahren, Sie haben es bei Ihren Patientinnen und Patienten erfahren. Was sagt denn eigentlich die Wissenschaft dazu? Ist die Bibliotherapie mittlerweile in den Olymp der Psychotherapie aufgenommen und alle sind dafür, nur in Deutschland hat man noch nicht so viel davon gehört?
Also in Amerika gibt es die meisten Untersuchungen darüber. Und zum Beispiel der Wissenschaftler Pennebaker hat da sehr viele Untersuchungen gemacht. Und er hat auch nachgewiesen, dass eine Wirkung insbesondere von der Poesietherapie ausgeht. Die Bibliotherapie ist wesentlich schwerer zu erforschen, weil viele Dinge einspielen, die man nicht so leicht innerhalb eines Versuches oder einer Untersuchung erfassen kann.
Ich bringe es nochmal auf den Punkt mit unserem Mottowort Wendepunkt in unserer Gesprächsreihe. Würden Sie also dem Satz zustimmen, dass womöglich ein einzelner Satz, ein einzelnes Wort, vielleicht auch ein ganzes Buch, einen Wendepunkt im Leben eines Menschen markieren kann?
Allemal. Allemal. Also ich habe so viele Beispiele erlebt, angefangen von einer älteren Patientin, die Mitte 70 war, die die Diagnose bekam Lungenkrebs. Sie hat noch 4 Monate gelebt und sie hat etwas gemacht, wo sie dann selbst auch sagte, das hätte sie früher schon gemacht, aber dann wäre das eingeschlafen. Sie hat sich jemanden gesucht, der 2 bis 3 Mal die Woche mit ihr Gedichte gelesen oder rezitiert hat. Im Wechsel haben sie das gemacht. Das hat ihr Halt gegeben. Ja? Oder wenn Sie jetzt einfach so sehen, einen Schlaganfallpatient von mir, der einfach lange Jahre nicht gelesen hatte, beziehungsweise nur Fachliteratur gelesen hatte, dann hatte er aber da eigentlich gar keinen Zugang mehr, weil er sich dann auch eingestand, meine Arbeit hat mir eigentlich gar nicht so viel Freude gemacht. Und dann hat er den Zugang zu Romanen bekommen. Und dann hat er mir in der Therapie gesagt, das ist für mich Lebensfreude, das hilft mir.
Der Bibliotherapeut Alexander Wilhelm über die Kraft der Worte. Auch dieses Gespräch unserer Reihe Wendepunkte können Sie nachhören. Ganz einfach und praktisch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Schwere Bücherstapel hatte die französische Künstlerin Eva Jospin sicherlich auch zu wuchten, als sie mitten im Umzug steckte. Doch ihr künstlerisches Interesse zog die Verpackung auf sich. Die Kartons aus möglichst reißfester Pappe. Genau dieser grau-braune Karton wurde nach dem Umzug zu Eva Jospins Arbeitsmaterial. Aus der Pappe, die ja im Grunde auch aus dem Wald kommt, fertigt sie seitdem Waldräume. Waldräume, Waldträume, dieses Wortspiel steht dann auch über der ersten Einzelausstellung von Eva Jospin in Deutschland, die derzeit in der Pfalzgalerie in Kaiserslautern zu sehen ist und die unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber besucht hat. Frau Vielhaber, mich interessiert erstmal das Handwerkliche. Was genau macht Eva Jospin mit dieser Pappe, damit sie am Ende so aussieht wie Bäume?
Sie schneidet, sie raspelt, sie cuttet, sie fräst, sie reißt, sie klebt. Nicht ganz alleine, sie hat ein ziemlich großes Atelier, das kann man auch in der Ausstellung erfahren oder auch sehen in einem Film, das schafft man nicht alleine, diese riesigen Kartons. Ich kannte diese Künstlerin vorher nicht und ich hatte bei diesen Pressefotos, ich hätte sie kennen können von Kunstmessen, aber vielleicht bin ich da auch dran vorbeigegangen und hätte gedacht, ja, vielleicht Kunstgewerbe oder ich weiß nicht was. Und dann sah ich diese Aufnahmen, dann habe ich gedacht, das muss ich sehen. Und erst mal sehen und dann sagen, ja, wir sollten darüber berichten. Es ist so unglaublich, es gibt ja das mimetische Prinzip in der Kunst, also die Nachahmung der Natur durch die Kunst. Und sie denken erstmal, das ist wirklich, sie holt sich den Wald ins Museum oder ins Atelier. Das ist gar nicht so. Nur wenn sie aus der Distanz in diese Museumsräume kommen. Und dann sehen Sie da hinten diesen Wald. Und wir beide waren mal klein. Wir beide haben sicherlich auch Märchen gelesen. Wir kennen Grimms Märchen und wir wissen, was der Wald bedeutet. Für mich war das dann plötzlich, wo ich mit meinen Eltern Pilze gesammelt habe. Und vorne am Rand geht das ganz schön. Aber dann, wo es weitergeht ins Dickicht, dann wusste ich auch, da kratze ich mich und ob ich da wieder rauskomme. Und genau so diese Illusion erweckt sie.
Wollte ich gerade fragen, die Illusion, also möchte sie, dass man die Pappe als Pappe erkennt oder möchte sie wirklich, dass man denkt, das ist aus der Entfernung zumindest erstmal ein realistisches Abbild des Waldes?
Sie sind ja zum Beispiel eine Opern- oder Theaterspezialistin und Sie wissen, wie Kulissen aussehen. Und man kann seitlich da rangehen und dann sehen Sie Schicht für Schicht. Und dann denken Sie an so Kulissenschieber, wo man so die Wolken geschoben hat oder die Wellen geschoben hat, dass sie das hintereinander gestaffelt hat und dass vorne zum Beispiel feine Gräser sind und dann kommen die hohen Tannen. Dann sind da zwischendurch, mich hat das immer so an Wespennester erinnert, so krüsselt. Kram. Also sie möchten da so gar nicht rein, aber sie sehen von der Seite und das dürfen sie auch sehen, wie sie das geschichtet hat und wie sie das aufgebaut hat.
Nun ist ja, Sie haben gerade schon die Kindheit angesprochen, aber der Wald ein durchaus bedrohter Lebensraum, das wissen wir in diesen Tagen ganz besonders, Brasilien als großes Thema. Verbindet denn Eva Jospin mit ihrer Kunst auch so eine Art politisches Plädoyer für den Waldschutz womöglich oder für den Naturschutz ganz allgemein oder geht es da gar nicht drum?
Da würde ich jetzt ganz konkret sagen, nein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht und auch nicht, wer hat dich, du schöner deutscher Wald, aufgebaut dort oben. Auch das ist ja was ganz Deutsches, Romantisches. Sie hat dann zum Beispiel einen Wald gießen lassen in Bronze und den nennt sie Black Forest. Die Bronze ist dann so schwarz und wenn man ihr gesagt hat, aber sie wissen vielleicht, dass das unser Schwarzwald ist, damit hat sie nichts zu tun, sondern es ist wirklich das Aufbauen von Kulissen, von Bühnenräumen, wo wir spazieren gehen. Und das ist einfach perfekt gemacht. Es ist so akribisch gemacht, dass es einfach Spaß macht. Es gibt in dieser Ausstellung allerdings, das muss ich auch sagen, Werke, wo ich denke, da wird es etwas kunsthandwerklich. Sie hat viel in Italien gearbeitet und ausgestellt und Italien kennt die Kunst der Grotten. Das sind künstlich hergestellte, daher die Groteske. Und dann hat sie diese Grotten gebaut, auch aus dieser Pappe, aus diesem Pappmaché. Und dann sind da aber so kleine Steinchen reingeklebt und dann hängt irgendwas von der Decke und dann sind die oben geöffnet. Also ich muss sagen, da, wo es um den Wald geht und um das Nachbauen von Natur im Atelier und im Kunstraum, da ist sie wahnsinnig überzeugend.
Christiane Vielhaber begeistert über Waldräume, Waldträume. Die erste Einzelausstellung in Deutschland von der französischen Künstlerin Eva Jospin. Die ist bis Mitte Januar im Museum Pfalz Galerie in Kaiserslautern zu sehen.
Our house is on fire.
Unser Haus brennt. Im Januar fand Greta Thunberg beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos dieses drastische Bild vom brennenden Haus. Während die Klimaschützerin im Segelboot gerade auf dem Weg nach New York ist, hat sich Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron kürzlich bei Thunbergs Rhetorik bedient. Er sprach vor dem G7-Gipfel in Biarritz ebenfalls vom brennenden Haus, über das man nicht schweigen könne. Gemeint waren natürlich die verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet. Die erboste Reaktion des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro folgte prompt. Als Einmischung in innere Angelegenheit empfand er Macrons Intervention und der Schlagabtausch zwischen den beiden. Zwischenzeitlich spielt er sich unterhalb der Gürtellinie ab, der dauert an. Die Hilfe der G7-Staaten knüpft Bolsonaro jetzt an Bedingungen. Doch nicht nur in Brasilien brennt derzeit der Wald. Das zeigen Bilder aus dem Weltraum, ebenfalls in Indonesien, in Afrika, in Russland und auch in Europa. Jörg Biesler hat sich Gedanken gemacht über unsere Mitverantwortung und Reaktionsschwäche.
Die Geschichte der Menschheit ist weit davon entfernt, der in solchen Fällen gern als Synonym fürs sorglose Paradies aufgerufene Ponyhof zu sein. Ein von Existenzsorgen befreites Leben mit Spielspaß, Spannung und Schokolade für die ganze Familie gibt es bis heute in großen Teilen der Welt nicht. Lediglich ein paar industrialisierte Demokratien haben für ihre Bewohner in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein fast durchweg komfortables Lebensumfeld geschaffen und ihnen auch noch ausreichend Muße gegeben, um über ihr Leben, die Gesellschaft und die Welt bei einem guten Glas Wein nachsinnen zu können. Das ist erstmal ohne Einschränkung eine große Leistung, denn sie ermöglicht mindestens ansatzweise dem Menschen das zu sein, wofür wir ihn gern halten – ein freies, vernunftbegabtes Wesen, das nicht dazu da ist, allein sein Leben zu erhalten, sondern mit allerlei Mitteln, mit Farben, Wörtern und Tönen über sich selbst nachzudenken. Allerdings führt all das Nachdenken und das aus ihm und wissenschaftlichen Studien gewonnene Wissen nicht unbedingt dazu, reflektiert zu handeln. Seit etwa 50 Jahren wissen wir, dass unsere komfortable, konsumorientierte Lebensweise sich leider nicht auf sämtliche Weltregionen ausdehnen lässt. So viel Welt, wie man dafür bräuchte, gibt es gar nicht. Die Erfahrung, dass es so nicht weitergehen kann, haben Menschen immer wieder gemacht. Es gab mehrfach regionale und auch globale Veränderungen, die einen radikalen Wandel der Lebensweise nötig machten. Eine Änderung des Klimas war stets der bestimmende Faktor. Wo über Jahrhunderte der Ackerbau florierte und aus Dörfern Städte wurden mit Luxus und Vergnügen, da genügten kleine Schwankungen im Wetter, weniger Regen, höhere Temperaturen, um die Menschen zu zwingen, die Städte aufzugeben und in kleineren, weit verteilten Gruppen wieder als Sammler und Jäger ums Überleben zu kämpfen. Oft übrigens vergeblich. Was uns von ihnen unterscheidet ist, dass wir es kommen sehen und sogar wissen, dass diesmal unsere Lebensweise großen Einfluss hat auf die bedrohlichen Klimaveränderungen. Der brennende Regenwald, den vielleicht Bauern angezündet haben, um Weideland zu gewinnen, ist eine weitere echte Bedrohung für das Weltklima. Man muss etwas gegen die Brände tun. Und da ist es gut, dass die G7-Staaten finanzielle und technische Hilfe anbieten. Wenn Emmanuel Macron sagt, unser Haus brennt, dann weist er ganz richtig auf die weltweiten Zusammenhänge hin, dass nämlich weniger Regenwald auch weniger Sauerstoff bedeutet für uns in Europa. Den Zusammenhang aber, dass es auch Europas Feuer sind, die da im Regenwald brennen, weil Weideland geschaffen wird für unseren Fleischkonsum, diesen Zusammenhang sehen wir, aber es folgt daraus kaum etwas. Unser Haus brennt zwar, aber nur weit weg irgendwo im Küchentrakt. Das klingt wie, helft mal beim Löschen, aber das ist kein Grund, sich Sorgen ums Abendessen zu machen. Klar, es ist schwer, sein Verhalten zu ändern, vor allem wenn die Folgen erst in der Zukunft spürbar werden und gar nicht klar ist, ob das eigene Tun überhaupt bremsende Wirkung hat, weil schließlich der größte Teil der Menschheit noch auf dem Weg ist zu unserer paradiesischen Lebensweise mit entsprechenden Klimafolgen. Und weil es schon wahnsinnig anstrengend ist, unseren Ponyhof-Alltag halbwegs hinzukriegen. In der Vergangenheit, so viel kann man sagen, führte das zu Sammeln und Jagen.
Jörg Biesler über uns und den brennenden Wald. Morgen Abend werden die Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Ja, schon vor dem Start wird kritisiert, dass es Festivalleiter Alberto Barbera wieder nicht gelungen ist, Frauen halbwegs angemessen in den Wettbewerb zu integrieren. Nur 2 Filmemacherinnen treten diesmal im Rennen um den Goldenen Löwen an. Die Australierin Shannon Murphy und Haifal Mansour aus Saudi-Arabien. 2 von 21. Das sind genauso viele wie die Zahl der Regisseure im Wettbewerb, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird, nämlich Roman Polanski und Nate Parker. Letzterer wurde zwar freigesprochen, gilt in Hollywood aber trotzdem als persona non grata. Kultur heute berichtet übrigens übermorgen von der Eröffnung der Filmfestspiele von Venedig. Auch Placido Domingo ist in den USA unter Druck wegen der Belästigungsvorwürfe von 9 Frauen. In Philadelphia und San Francisco wurde er ausgeladen und die Oper in Los Angeles, wo Domingo Generaldirektor ist, hat eine Untersuchung der Vorwürfe eingeleitet. Ganz anders in Salzburg. Dort ist der Startenor vorgestern Abend vom Publikum gefeiert worden. Manche Beobachter wollen im Applaus sogar Trotz herausgehört haben. Also ein demonstratives Zeichen, wir stehen zu dir. Der Intendant der Deutschen Oper Berlin, Dietmar Schwarz, sieht einen Zusammenhang zwischen den Verurteilungen in den USA und der Aufgereiztheit in den klassischen und sozialen Medien. Zum Fall Domingo sagte er im Deutschlandfunk:
Ich würde mal sagen, dass diese ganze MeToo-Debatte sehr, sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft und auch für unsere Arbeit an der Deutschen Oper oder in den großen Opernhäusern im deutschsprachigen Raum. Und was da passiert ist, das finde ich ist indiskutabel. Aber das, was Placido Domingo anbelangt, das ist eine Folge, die in eine Richtung geht, die wiederum, finde ich, nicht sehr gut ist. Er hat niemanden wirklich etwas angetan, wo ein Leben zerstört worden wäre. Ich war nie dabei, ich weiß es nicht. Aber es ist aus meiner Sicht übertrieben. Deshalb hätte ich, auch wenn Placido Domingo bei uns eine Vorstellung gestern Abend gehabt hätte, ihn auf alle Fälle gerne auftreten lassen.
Das war Dietmar Schwarz, Intendant der Deutschen Oper Berlin zum Fall Placido Domingo. In der südenglischen Hafenstadt Dover ist ein meterhohes Wandgemälde des britischen Graffiti-Künstlers Banksy zum Brexit nicht mehr zu sehen. An der Hauswand in der Nähe des Fährterminals war ein Gerüst aufgebaut, wie Fotos zeigen, und es sieht so aus, als sei die Wand weiß übertüncht worden. Das Bild von Banksy zeigte die EU-Flagge mit gelben Sternen und einen Arbeiter auf einer Leiter, der dabei war, einen der Sterne mit Hammer und Meißel zu entfernen. Es war auf einen Wert von rund 1,1 Millionen Euro geschätzt worden. Und ob das aufgemalte Bild vor dem Übertünchen irgendwie konserviert worden ist, das bleibt unklar.
Doris Schäfer-Noske mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Jair Bolsonaro und das brennende Amazonasgebiet waren in Kultur heute Thema und werden es auch in den Informationen am Abend sein, ab 18:10 Uhr. Zuvor verabschiedet sich bei Ihnen Maja Elmenreich.